und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Woodcasts. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Neben mir wieder, wie immer, Michael Merk. Wir wollen euch heute das ergänzen, was wir in den letzten beiden Folgen schon als gemeinsames Fundament gelegt haben. In der Folge 1 haben wir uns mit der Bauordnung und den Gebäudeklassen sowie grundlegenden Begriffen beschäftigt. In der Folge 2 haben wir dann die unterschiedlichen Holzbauweisen betrachtet und genauer analysiert. Und dabei haben wir festgestellt, dass das Gesamtsystem der entscheidende Punkt ist und nicht der Baustoff an und für sich. Und wir hatten Feedback in den letzten Folgen bekommen, dass doch gern gehört werden würde, wie sich das Bauordnungsrecht hier gliedert. Und deswegen haben wir uns heute entschieden, mal eine Folge zu machen, bei dem wir uns dem Thema widmen, wie müssen wir Anforderungen definieren oder wie werden Anforderungen definiert und wie werden wir in der Umsetzung damit konfrontiert. Und unser Ziel ist heute eben, nicht Angst zu machen vor irgendwelchen Regeln und mit irgendwelchen Paragraphen rumzuschlagen, sondern wir wollen euch zeigen, wie wir zum Beispiel mit der Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen umgehen können und dass das eigentlich eine sehr logische Struktur ist und wie wir die dann am Ende anwenden können, das werden wir dann in den nächsten Folgen sehen. Und deswegen, weil wir uns heute ins sozusagen Hauptgebiet von Michael begeben, darf der Michael jetzt uns mal kurz erklären, was wir uns denn heute für diese Folge vorgenommen haben.
Ja, hallo Adrian, danke für die Einleitung. Ich freue mich da auch wieder, dass ich dabei sein kann. Das ist schon eine spannende Geschichte. Und heute kommt immer wieder an mich ran, das Bauordnungsrecht, alles viel zu kompliziert und das ist ein riesiger Dschungel und mich erschlagen die ganzen Unterlagen, die da aufgeführt werden. Und ja, und eigentlich ist es so, es ist gar nicht so kompliziert. Es ist nur natürlich eine große Menge, weil das Bauordnungsrecht natürlich in alle möglichen Richtungen geht. Aber wenn man mal weiß, wie der Faden durch das Bauordnungsrecht gespannt ist und wie die Dinge so zusammenhängen, dann ist es gar nicht so schwer. Und das werden wir jetzt in den nächsten Minuten mal klären.
Okay, super. Genau das ist das, was wir heute erklären wollen. Also zunächst einmal, wo kommt eigentlich das Bauordnungsrecht her? Was ist das Ziel des Bauordnungsrechts? Und das ist das Wichtigste. Wie wendet man es in der Praxis an? Also wie kommt man von dieser sehr groben Anforderung ins Feine, also in die Umsetzung hinein? Und genau das ist das Ziel des heutigen Podcasts. Deswegen haben wir diese Folge nochmal dazwischen mit eingeschoben.
Wenn man jetzt einfach sich mal überlegt, wo kommt denn das Bauordnungsrecht überhaupt her oder wieso gibt es denn überhaupt ein Bauordnungsrecht, dann hilft natürlich immer ein Blick in die Geschichte zurück. Und die Regeln, die sind ja nicht irgendwo theoretisch mal entstanden, sondern, wie es in der Zeit auch heute noch so ist, man hat immer reagiert auf Katastrophen, auf schlimme Ereignisse und hat sich dann überlegt, was muss ich denn tun, dass das nicht nochmal passiert oder dass es zumindest mit größter Wahrscheinlichkeit sozusagen verhinderbar ist, so eine Katastrophe.
Ja, genau. Und da muss man sich immer vor Augen führen, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, dass da immer große Stadtbrände die Auslöser für solche Überlegungen waren. Also wenn man zum Beispiel mal historisch sich das anschaut, 1666 war in Passau ein großer Stadtbrand, der hat einen sehr großen Teil der Stadt zerstört. Im gleichen Jahr hat es in London gebrannt und hat einen riesigen Teil des Stadtgebiets niedergebrannt mit über 13.000 Häusern und ca. 100.000 Menschen wurden da obdachlos. Und ähnliche Ereignisse gab es weltweit eigentlich in Reutlingen, in Hamburg, in Chicago. Beim Stadtbrand in Chicago sind 17.000 Häuser zerstört worden. Und genau das ist eigentlich immer so dieser Auslöser für irgendwelche brandschutztechnischen Regelungen. Ja.
Ja, die Ursachen, das ist ja, waren immer gleich. Früher hat man sehr viel mit Holz gebaut. Das war zunächst mal ja der bevorzugte Baustoff. Und diese Städte, die sind ja immer mehr gewachsen und man hat ja das eine sehr dichte Bebauung dann gehabt. Und da war natürlich Holz als dominierender Baustoff dann oft schon nicht der Auslöser. Das braucht man nicht verstehen darunter. Aber wenn es denn dann zu einem Brand kam, dann war das natürlich mit eine große Ursache, dass es so groß worden ist. Und die Ursachen, die waren ja meistens die Kamine. Man hat ja mit Holz gefeuert und hat dort vielleicht nicht so hohe Kamine oder nur den Kamin ins Dach geführt und dann natürlich auch kaum organisierter Brandschutz. Also diese ganzen Regelungen waren alle noch nicht da. Und das war eigentlich so die Hauptursachen.
Und das ist ja dann wie immer, ne? Wenn so ein Ereignis stattfindet, es gibt ein Extremereignis, es kommen Menschen zu Schaden, dann reagiert man darauf eben wie immer mit Feuerordnungen, mit irgendwelchen Regeln, um das fürs nächste Mal zu verhindern. Das heißt, Blick in die Vergangenheit führt dazu, dass wir Regeln in der Gegenwart ersinnen. Und das waren halt dann zum Beispiel Regeln zum Thema Abstandsflächen, das ist bis heute ein zentrales Thema im Bauordnungsrecht, genug Abstand zum Nachbarn zu halten, um unter anderem die Ausbreitung von Bränden zu vermeiden, auch Brandmauern, wenn man den Abstand nicht halten kann, Straßenbreiten, Materialvorgaben. Es gab sogar teilweise pauschale Holzverbote, also Holzbauverbote. Das heißt, die Innenstädte durften nur noch mineralisch gebaut werden. Und so begann das eben, dass das systematisch geregelt wurde und immer sozusagen feiner wurde. Man hat aus vielen vergangenen Ereignissen gelernt und hat dann neue Regelungen ersonnen.
Genau. Und jetzt ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man zwei Worte hast du genannt jetzt schon ein paar Mal, und zwar Nachbarschaft und Städte. Und da ergibt sich eigentlich eines draus, dass dieses Bauordnungsrecht eigentlich nicht für den Einzelnen geschrieben ist. Also es ist die Gesellschaft, die sich schützen und ihr Weiterbestehen dadurch schützen will, indem sie Regeln aufstellt. So hart es klingt, wenn ein Einzelner zu Schaden kommt in seinem Häuschen und die Nachbarn und davon unversehrt bleiben, dann ist es natürlich für den Einzelnen und deren Angehörige, meinetwegen, ist das tragisch, ja, aber für das insgesamte gesellschaftliche Bild ist es eher untergeordnet. Und letztendlich ist es also immer ein gesellschaftliches Schutzabkommen, was wir unter dem Bauordnungsrecht verstehen.
Okay, also das heißt, das haben wir haben jetzt abgeleitet, so dieser Schutz, dieser Brandschutz im städtebaulichen Kontext. Ne? Da ging es um Stadtbrände, da ging es darum, dass Menschen ihre Behausung verloren haben. Und das ist natürlich nur ein Aspekt. Du hast es jetzt super schön erklärt mit gesellschaftlichem Schutzabkommen, wenn man so will, dass das Einzelschicksal an der Stelle gar nicht so sehr im Fokus steht. Es gibt aber noch so eine zweite Schiene, die wir bisher zwar schon mal besprochen haben, aber noch nie so richtig wirklich in der Verordnungscharakteristik besprochen haben. Und daraus leitet sich auch was ab, nämlich in der Vergangenheit gab es auch Theater- und Versammlungsstättenbrände. Das heißt, man hat sich irgendwo gesellschaftlich versammelt, in einem Theater, bei irgendeinem Event. Und auch da gab es dann Brände. Und im Ende des 18. und 19. Jahrhunderts kam es ja dann zu mehreren Katastrophen, auch mit sehr, sehr vielen Todesopfern in Exeter, in Wien, in Brooklyn, in Chicago, wo einfach Theater und gesellschaftliche Ereignisse in einem sehr großen Drama geändert haben. Und daraus gab es dann immer so ein bisschen die Bestrebungen, dass man eben nicht nur die Behausungen schützt sozusagen, sondern auch so Events, so besondere Events sozusagen zu schützen. Vielleicht kannst du auch da uns nochmal so ein bisschen zeigen, warum und wieso wir daraus was abgeleitet haben.
Ja, also wenn man das mal nochmal überlegt, was da teilweise passiert ist, ich glaube, der größte Theaterbrand, das waren 600 Leute, die da auf einen Schlag zu Tode kommen sind. Und wenn man sich das jetzt für frühere Zeiten mal überlegt, das waren ja dann auch, ja, die Kultur haben sich am Anfang nicht alle leisten können, dann waren das, sage ich mal, auch Leute, die an der vorderster Front vielleicht gestanden sind. Und es waren auf einmal in einer Stadt sehr viele Menschen oder sind sehr viele Menschen zu Tode gekommen, und dann hat man sich halt dort eigene Regeln machen müssen. Das hat jetzt nichts mehr zu tun gehabt mit irgendwelchen Kaminen, die da Funken sozusagen auf den Nachbar herabsegeln lassen haben, sondern das waren jetzt, man hat früher Beleuchtung mit Kerzenlicht gehabt, man hat beim kleinsten, ja, Unfall sehr viele Leute dort im Theater sitzen gehabt, und dann waren das solche Regeln, wie zum Beispiel, und das sagt man heute noch dazu, der eiserne Vorhang, also diese Trennung zwischen der Theaterbühne und dem Zuschauerraum. Es soll eine Wand oder eine einschiebbare Wand sein, die dann die den Zuschauern die Möglichkeit gibt, eben aus dem Gebäude rauszukommen. Und so ist es über die Jahre immer wieder zu solchen Ereignissen kommen. Disco-Brände alle 10 Jahre, kann man fast so sagen. 2000 in der letzten Zeit, 2003, 2014 in Brasilien zum Beispiel, auch über 300 Tote. Und zuletzt jetzt leider in Gromontana zum Jahreswechsel. Und auch da macht man heute noch, dass man immer sagt, reichen unsere Regeln gesellschaftlich noch? Solche Ereignisse mit mehreren Toten auf einen Schlag, die dürfen einfach nicht sein. Ansonsten akzeptieren wir ja einen gewissen Grad an Toten pro Jahr. Das können wir auch gar nicht verhindern. Aber was wir schon verhindern können, durch eben Maßnahmen, und das will die Gesellschaft auch, ist dieses, ja, auf einmal, also wirklich dann eine Katastrophe, wo viele Leute auf einmal da verletzt oder im schlimmsten Fall zu Tode kommen. Und das sind im Wesentlichen die Sonderbauvorschriften, die man dort immer weiter entwickelt. Und dann gibt es eben auch diese Sonderbauten, die oft vorkommen. Da gibt es dann Regeln, und dann gibt es eben Sonderbauten, die nicht so oft vorkommen, sind die sogenannten ungeregelten Sonderbauten. Da muss man immer noch mit Ingenieurverstand arbeiten.
Okay, also das heißt, wir haben diese Sonderbauverordnungen auch eben aus einer zweiten Fallgruppe sozusagen, diese gesellschaftlichen Brände, die nicht auf Wohnbebauung abgezielt haben, sondern tatsächlich die Ansammlung von Menschen oder einfach eine besondere Nutzung wie ein Kaufhaus oder ein großes Bürogebäude, die sozusagen einen besonderen Fall darstellen, und die haben wir dann auch besonders in irgendeiner Weise geregelt, und daraus stammen dann auch wahrscheinlich sehr viele Anforderungen, die wir heute haben, die wir vielleicht sogar als selbstverständlich ansehen, wie zum Beispiel breite Fluchtwege, nach außen öffnende Türen, Notbeleuchtungen, Rettungswegkennzeichen oder vielleicht auch die Begrenzung von Personenanzahlen in bestimmten Gebäuden, um eben einen Großschaden, wenn man so will, zu verhindern. Oder sehe ich das an der Stelle so?
Nee, absolut. Nee, absolut. Das ist genau richtig, wie du das sagst. Im Wesentlichen kann man sagen, wenn man es zusammenfasst, ist dieses Sonderbau, diese Sonderbauordnungen oder dieses Regelwerk zu den Sonderbautatbeständen, das ist im Wesentlichen eine Sammlung aus dem Reaktionswissen, das wir auf Brandereignisse hin gesammelt haben. Also wie müssen wir bauen, damit möglichst bei einem Brand, den wir ja niemals, das muss man an der Stelle, glaube ich, nochmal erwähnen, wir können auch mit noch so viel Geld und noch so viel Einsatz keinen Brand verhindern. Aber wir können natürlich das Ausmaß und das Ergebnis deutlich verändern, indem wir die richtigen Regeln setzen. Und das ist im Prinzip dann diese ganzen Verordnungen eine Reaktion auf die Brandereignisse, wo man sich dann überlegt hat, nochmal, wie ist der Brand abgelaufen und was hätte ich vielleicht tun können, dass es anders abläuft, macht es Sinn, und ist es in heutiger Zeit natürlich auch immer noch in zweiter Linie, ist es sozusagen im gesellschaftlichen Kontext vertretbar mit dem Maß des Aufwandes, das ich betreiben muss. Also ich kann nicht einfach unendlich viele Maßnahmen setzen, weil dann wird unser Bauen so teuer, dass wir es uns immer leisten können.
Ja, okay, also das ist natürlich schon immer so, dieser Spagat zwischen angemessenem hohen Sicherheitsniveau und auch den Kosten, die man dafür letztlich aufwenden muss. Und wenn man sich das jetzt mal, wir waren sehr tief drin oder sehr weit in der Vergangenheit, 1666, der Großbrand von Passau. Es gab natürlich dann weltweit ein einschneidendes Ereignis, das war der Zweite Weltkrieg, der natürlich auch sehr, sehr schlimme Folgen hatte und insbesondere auch das Brandgeschehen durch die Bombenangriffe und so weiter hat natürlich auch im kollektiven Bewusstsein in irgendeiner Form was hinterlassen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann versucht, das Bauordnungsrecht grundsätzlich und grundlegend neu zu strukturieren. Und da war ein sehr wichtiges Datum, habe ich recherchiert, das Jahr 1954. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eine Trennung zwischen dem sogenannten Planungsrecht und dem Bauordnungsrecht klar formuliert. Das heißt, man schaut sich an, was wird geplant und wie überprüfen wir diese Planung oder die Umsetzung. Und vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erläutern? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser Planung und zwischen der Ordnung? Und wer ist eigentlich verantwortlich am Ende für diese beiden Teildisziplinen, wenn man so will?
Ja, da stellst du jetzt eine gewaltige Frage, weil letztendlich als Fachplaner, wir beschäftigen uns ja zunächst mal immer mit dem Bauordnungsrecht. Vielleicht da nochmal so ein Grundsatz. Immer wenn das Wort Ordnung vorkommt, ist es ein Gesetz, also hat strafrechtliche Natur, und Bauplanungsrecht, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Experte, aber Bauplanungsrecht, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, das ist zunächst mal auf Bundesebene übergeordnet und dann konkretisiert das Bauordnungsrecht nach unten und das ist jetzt Länderrecht und wird in den einzelnen Bundesländern auf Basis dieses Musterbauordnung, die als Vorlage dazu erstellt ist, dann umgesetzt. Ja. Und letztendlich, wir müssen uns für das Bauen zunächst mal an den Landesbauordnungen orientieren. Also wie bauen wir und wo bauen wir und was bauen wir, ist mehr oder minder im Bauplanungsrecht übergeordnet.
Okay, also das heißt, die Bauordnung ist für uns, für die Planenden erstmal oder für die Nachweisführenden so ein bisschen die Guideline. Das Bauplanungsrecht oder das Baugesetzbuch zum Beispiel ist ein sehr übergeordneter Rahmen, den der Bund regelt. Wenn wir jetzt wieder zurückspringen zu diesen Landesbauordnungen beziehungsweise den 16 verschiedenen Landesbauordnungen, und das ist ja der größte Kritikpunkt an der föderalen Struktur, hört man immer wieder auf jeder Konferenz, die in irgendeiner Form mit Bauen zu tun hat, ist es immer so, dass als Hauptkritikpunkt kommt, wir haben 16 verschiedene Landesbauordnungen, 16 verschiedene Umsetzungen und es taucht immer wieder die Frage auf, warum ist es im ganzen Bundesland oder in jedem einzelnen Bundesland über das ganze Bundesgebiet hinweg überall ein bisschen anders. Vielleicht hast du da eine Meinung dazu.
Ja, Meinung habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, das Warum, das kann gar keiner erklären. Fakt ist, 1995 hat man festgelegt, man will zur Vereinheitlichung diese Musterbauordnung da sozusagen schreiben. Dort setzen sich einmal die Bauminister der 16 Bundesländer zusammen und beschließen dann Vorlagen, also Vorschläge, wie diese Musterbauordnung fortzuschreiben ist. Unsere derzeitige Musterbauordnung stammt aus dem Jahr 2002 und wurde dann immer wieder weiter fortgeschrieben, zuletzt jetzt 2024. Und letztendlich, wieso die dann in jedem Bundesland anders eingeführt, oder nicht, das muss man jetzt mal sagen, sie wird ja nicht in jedem Bundesland anders eingeführt. Die meisten, Gott sei Dank, halten sich heute an dieses Muster. Es werden natürlich im Bereich der Gestaltung Abstände, Abstandsflächen und so weiter. Das ist ja auch was mit Lokalität zu tun hat. Also wie ist der Baustil der einzelnen Bundesländer? Da kann sich schon so unterscheiden. In den anderen hinteren Sachen, dann im Verfahrensrecht, unterscheiden sie sich natürlich heute noch zum Teil wesentlich. Also wie geht man um mit verschiedenen behördlichen Vorgängen? Aber so der Mittelteil des Bauen hat sich mittlerweile schon sehr, sehr angeglichen. Auch da fallen natürlich immer wieder Bundesländer raus. Ich möchte nicht sagen, dass es immer negativ ist. Baden-Württemberg zum Beispiel schießt im Holzbau immer sehr gerne mal noch nach vorne mit einem Vorschlag. Aber so im ganzen, Groben und Ganzen sind wir schon halbwegs einheitlich über Deutschland.
Ja, also ich glaube, es ist auch immer sehr, sehr stark überspitzt, weil man natürlich die Unterschiede sehr stark adressiert und sehr stark hervorhebt, während man die Gemeinsamkeiten im Bauordnungsrecht, die ja alle von einem Muster sozusagen, von dieser Musterbauordnung entstammen, sozusagen gar nicht so richtig betrachtet. Man schaut eben immer das stärker Unterschiedliche an und nicht das Gemeinsame. Aber wollen wir uns vielleicht mal so wieder ein bisschen zurück auf den Kern der Sache. Wir wollen uns jetzt mal mit Brandschutz unterhalten oder über Brandschutz unterhalten. Und da hilft vielleicht auch mal so ein Zitat aus einem Gerichtsurteil, das unsere Diskussion, die wir gerade eben hatten, relativ gut trifft. Dass in einem Gebäude jahrzehntelang kein Brand ausbricht, ist kein Beweis für Sicherheit, sondern schlicht ein Glücksfall. Das ist so ein Zitat aus einem Gerichtsurteil. Ich möchte vielleicht das Wort Glück eher als Zufall bezeichnen, aber das ist so das Thema und das ist der Kern, in dem es im Bauordnungsrecht geht, oder?
Also es geht wirklich darum, im Bauordnungsrecht sozusagen das umzusetzen, was im Grundgesetz, das ist der Paragraph 2, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit und dann steht eben noch auf die uneingeschränkte Freiheit. Um das umzusetzen, ja, um das baulich umzusetzen. Und du hast mal am Anfang vom Groben ins Feine gesagt und das trifft es so hundertprozentig. Das Grundgesetz sagt einfach, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ja, was heißt denn das für uns im baulichen Kontext? Und da leiten sich dann die Schutzziele ab und da, glaube ich, Adrian, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen, wie funktioniert das? Weil jetzt kommen wir genau in den Punkt, wie wende ich jetzt das Bauordnungsrecht an?
Ja, genau. Also das ist genau der Kern der Sache. Wir haben ja immer gesagt, vom Groben ins Feine. Und dieses Grobe ist das Grundgesetz. Und dann geht es über die Musterliste der technischen Baubestimmungen, über die Musterbauverordnungen in die Details hinein. Und da findet man eben die Landesbauordnungen und die Liste der technischen Baubestimmungen. Und vielleicht kannst du uns mal zeigen, wo man so den Einstieg in diese Denkwelt sozusagen findet.
Mhm. Da, wenn ich anfange zu denken, was immer gut ist, dann schlage ich mal die Landesbauordnung auf. Landesbauordnung gibt mir sehr, sehr grob vor, hören wir gleich noch, über Schutzzieldefinitionen, über eine sozusagen zunächst mal groben Beschreibung, was nicht passieren darf. Und die Grundanforderung sinngemäß heißt dann in der Bauordnung allgemein, bauliche Anlagen müssen so geplant werden, errichtet und betrieben werden, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden. Und jetzt sehen wir gerade schon wieder öffentliche Sicherheit und Ordnung. Da heißt nicht, dass die Frau Müller am Herd zu keinen Schaden zu kommen kommt oder irgendwie der Herr Müller beim Fernsehschauen nicht irgend zu einem Schaden kommt, sondern die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das ist ganz wichtig. Also das Leben soll nicht eingeschränkt werden durch irgendwelche Gefahren.
Okay, also es geht immer um die Gesellschaft, es geht um alle. Es geht nicht um ein Einzelschicksal, es geht immer um alle. Und diese allgemeinen Anforderungen, die werden dann sozusagen als Grundanforderung für ein Bauwerk abgeleitet. Und das ist so ein bisschen diese Denkwelt. Ne? Wir kommen von diesem allgemeinen Schutzziel in die einzelnen Regelungen. Und da ist ein Beispiel die MVVTB, also die Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen. Und die korrespondiert in gewissen Art und Weise mit der Europäischen Bauproduktenverordnung. Wobei man immer sagen muss, das deutsche Baurecht bzw. Deutschland erbittet sich bei diesem Bauproduktenrecht dieser europäischen Grundregel so ein bisschen ihren Sonderstatus heraus. Aber das werden wir jetzt auch noch mal sehen. Und vielleicht kannst du uns diese Grundanforderungen einfach noch mal so ein bisschen rausarbeiten, weil das ist ja eigentlich so dein Kernthema. Da bist du eigentlich, das ist sozusagen dein Kerngebiet, deine Kernkompetenz.
Mhm. Ja, also da beschäftige ich mich eigentlich sehr gerne, weil wenn man es, sage ich mal, wenn man es einmal dann verstanden hat, dann macht es sogar Spaß, weil man...
Es erschließt sich jetzt nicht jeden Zuhörer sofort, aber gut, ich lasse das.
Ja, doch. Also es macht dann schon Spaß, weil es eigentlich ja logisch ist. Ja? Und ich würde es auch gar nicht, wie du vorher gesagt hast, diese MVVTB als nur ein Beispiel, sondern das ist das zentrale Folgedokument nach der Landesbauordnung. Landesbauordnung beschreibt irgendein Ziel, das ich erreichen möchte und die Musterverwaltungsvorschrift, technische Baubestimmungen, da geht es auch wieder vom Muster in die in die Länder hinein. Also jedes Land hat da seine eigene dann am Ende eingeführt. Und da geht es dann in die Konkretisierung. Das heißt, da wird dann nochmal das Ganze mit zu beachtenden Dokumenten belegt, was die Bauordnung da sozusagen will. Und die Grundanforderungen, die dort beschrieben sind, da gibt es insgesamt 6 Stück. Und die gehen los bei der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit, dann den Brandschutz, Hygiene und Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung, wollen wir wissen, Schallschutz und Wärmeschutz. Ja? Und diese Grundanforderungen, die sind die Mindestmaßnahmen zum Gesundheitsschutz. Da geht es um gar keinen Komfort, weil man oft ja immer denkt, da sprechen wir von Mindestschallschutz und von erhöhtem Schallschutz und so. Eigentlich, es ist dieser minimale Schutz, dass mir die Gesellschaft nicht zu gesundheitlichen Schäden kommt. Und ganz entscheidend ist nochmal, das muss man auch nochmal sagen, diese Anforderungen aus der Bauordnung, die sind zunächst immer baustoffneutral formuliert. Das heißt, es gibt da nicht der Holzbau schlechter oder muss mehr machen als wie der mineralische, wie der Betonbau oder der Stahlbau. Die sind zunächst mal in ihren Anforderungen und ihren Grundanforderungen immer gleichgestellt. Es gibt nur eine Beschreibung. Und natürlich in der Umsetzung gibt es unterschiedliche Wege, wie ich zu dem Ziel komme. Ja, aber das Schutzniveau ist immer das Gleiche.
Ja, okay, also da möchte ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, bei jeder Diskussion, die wir gerade über den Gebäudetyp E führen, ne, also Mindestanforderungen in einem Baurecht und in der MVVDB zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Das heißt, es ist höchst fraglich, ob wir da einfach irgendwann runterkommen. Aber gut, wir wollen uns jetzt an der Stelle mal etwas tiefer in diese MVVDB einsteigen. Und zwar, wenn man die MVVTB als Klammer zwischen Bauordnungsrecht und technischen Regeln sieht. Das heißt, das Bauordnungsrecht macht uns eine Anforderung und die MVVTB sagt uns, welche Regel wir dazu anwenden müssen. Also das heißt, wir haben einen Erfahrungsschatz an technischen Regeln, wie etwas umzusetzen ist oder die Anforderung aus der Bauordnung umzusetzen ist. Das ist die MVVTB, macht sozusagen den Link zwischen Anforderung und regelmäßiger Umsetzung. Und vielleicht kannst uns du jetzt einfach mal, Michel, ganz kurz Schritt für Schritt erklären, wie die MVVTB aufgebaut ist und was mit diesen Abschnitten oder wie die Abschnitte sich aufeinander aufbauend unterscheiden.
Also grundsätzlich ist es so, ich habe gerade vorher diese 6 Grundanforderungen benannt und die finden sich in dieser MVVTB wieder. Und die finden sich genauso in der Bauordnung wieder. Zwar nicht so deutlich gegliedert in der Bauordnung wie in der MVVTB, sondern da wird es in den Kapiteln, in den vorderen Artikeln in Bayern, Paragraphen in den übrigen Bundesländern, wird zunächst mal, werden diese Schutzziele definiert und die werden auch die tauchen auch in der MVVTB wieder auf und dann wird zum Beginn einer jeden Grundanforderung, und wenn wir jetzt mal beim Brandschutz, kenne ich mich am besten aus, der Adrian wird dann im Schallschutz nochmal ein bisschen darauf eingehen, da kennt der sich am besten aus, werden diese Schutzziele nochmal formuliert. Im Brandschutz sind die Schutzziele, ich möchte möglichst der Entstehung eines Brandes vorbeugen, also am liebsten wäre mir, wenn er gar nicht passiert. Wenn er dann irgendwo passiert, dann habe ich, eigentlich will ich, dass er sich nicht weit ausbreitet und ja, auch wenn der Brand schon mal passiert ist und ausgedehnt ist, die Rettung von Menschen und Tieren muss möglich sein und ich muss das Ganze löschen. Und das wird immer in einem ersten Teil, da haben wir vorne die Grundanforderung, also 2 für den Brandschutz und dann im ersten Teil Punkt 1, im Brandschutz jetzt A2.1, wird die Grundanforderung aufgeführt und im A Teil 2, also Brandschutz jetzt wieder, A2.2 wird dann eine Auflistung vorgenommen, wie diese Anforderungen technisch umgesetzt werden können. Also was muss ich bei der Planung, bei der Bemessung und bei der Ausführung dieser Anforderungen beachten. Und das ist eben nichts anderes als die Auflistung aller notwendigen technischen Regeln, die ich dort zu beachten habe. Und nur das sind eingeführte technische Regeln. Also wenn man heute sagt, ja, mir erschlagen die ganzen DIN-Normen und diese ganzen europäischen Normen, dann muss man einfach jedem sagen, schau für deinen Bereich bitte in die Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen rein, schau in den jeweiligen Teil 2 rein, also 2.2 beim Brandschutz, 4.2 bei bei der Nutzungssicherheit oder 5.2 beim Schallschutz und hole dir einfach die entsprechenden zu beachtenden Regeln dann raus.
Okay, also das ist jetzt irgendwie schon, du hast es ja gesagt, das ist alles sehr logisch und deswegen macht es dir auch Spaß. Also ich habe es jetzt so mitgenommen, wir haben eine gewisse Grundanforderung aus der Bauordnung heraus, das ist die mechanische Festigkeit und Sicherheit, das ist der Abschnitt A1, wir haben den Abschnitt A2, das ist der Brandschutz, wir haben den Abschnitt A3, Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, wir haben den Abschnitt A4, Sicherheit und Barrierefreiheit, A5, Schallschutz, A6, Wärmeschutz. So, und wenn man jetzt in diesen einzelnen Teildisziplinen reingeht, dann ist es immer so, von der Struktur her, für unsere Zuhörer jetzt nochmal, wir haben einen Abschnitt 5.1, zum Beispiel jetzt beim Schallschutz, da steht halt dann drin, was das Ziel ist. Gemäß § 3 und § 15 Absatz 2 Musterbauordnung sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass sie einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Zur Erfüllung dieser Anforderungen sind die technischen Regeln bezüglich des Schallschutzes als Abschnitt A5.2 zu beachten. Und das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Es gibt ein Schutzziel oder eine Grundanforderung und die MVVTB macht dann in einem Abschnitt 2, also es gibt den Abschnitt immer Unterabschnitt 1 zur jeweiligen Kategorie und den Unterabschnitt 2 und in diesem Unterabschnitt 2 sind die technischen Regeln drin. Machen wir es mal für den Schallschutz ganz einfach. Beim Schallschutz ist es eben so, dass dort jetzt wieder die DIN drin steht, die DIN 4109 Teil 1, zum Beispiel hier aus dem Jahr 2018. Und jetzt könnte man sagen, ja, die DIN-Normen und die sind ja immer so kritisch und so weiter. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt und der wird leider sehr, sehr gerne vergessen, die Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmung kann ergänzend oder negierend zu dieser DIN-Norm oder zu dieser Norm, die hier verwendet werden soll, auch alternative Regeln machen. So zum Beispiel beim Schallschutz, dass es beispielsweise so ist, dass nur dann, wenn der maßgebliche Außenlärmpegel über 61 dB liegt, ein Nachweis zum Schutz gegen Außenlärm geführt werden muss. Das heißt, es gibt eine grundsätzliche Norm, aber, und es lohnt sich dann in jedem Bundesland auch mal reinzuschauen, was da gerade eingeführt ist, man kann sozusagen in den einzelnen Bundesländern oder in dieser Liste der technischen Baubestimmungen nochmal eine separate Regel machen. Beim Schallschutz ist es jetzt ziemlich clever. Da hat man gesagt, okay, erst wenn ein gewisser Lärmpegel außen vorliegt, dann muss auch dieser Nachweis zum Schutz gegen Außenlärm geführt werden. Das heißt, eine deutliche Erleichterung. Es wird also nicht stumpf und blind alles übernommen, sondern da wird schon nochmal differenziert diese Regel ausformuliert. Und deswegen ist eine DIN-Norm nicht immer automatisch sozusagen wie ein Gesetz, sondern nur dann, wenn es baurechtlich letzten Endes eingeführt ist. Und vielleicht kannst du uns, Michel, nochmal so ein bisschen abholen, im Bereich A2, also in deinem Bereich, weil man könnte sich natürlich jetzt in dieser MVVTB verkünsteln und die nächste Stunde über Für und Wider sprechen, aber vielleicht kannst du auch nochmal an einem kleinen Beispiel so das Grundkonzept dieser Geschichte beim Brandschutz darstellen.
Mhm. Ja, mache ich gerne. Vielleicht nochmal vorausgeschickt, ich darf jeden da einladen, dass wenn er unseren Podcast jetzt da gehört hat oder diese Folge, dass er vielleicht seine eigene Gegenwehr mal aufhebt und doch mal in das Dokument reinschaut. Und weil es ist jetzt natürlich, das Ganze so zu beschreiben, relativ schwierig. Aber wenn man jetzt mit dem, was wir erzählt haben, reingeht in das Dokument und da mal vor- und zurückblättert ein bisschen, dann wird man sehr, sehr schnell dieses Prinzip erkennen. Ich habe ganz vorher mal gesagt, diese vor den Grundanforderungen an die Bauwerke. Es gibt dieses allgemeine Schutzziel, bauliche Anlagen müssen so geplant errichtet und betrieben werden, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden. Und man macht nichts anderes, als auf diese Grundanforderungen jeweils einzelne Schutzziele nochmal detaillierter zu benennen. Und das ist immer der Teil 1. Und dort im Brandschutz ist es natürlich, ich habe ja vorher mal gesagt, einen erschlägt manchmal so ein bisschen die Vielfalt oder dieser Umfang dieser ganzen Regelungen, ist es halt nicht nur diese einzelne Schutzzielbenennung in dem Teil 1, sondern da werden dann noch weitere Anforderungen konkretisiert. Und in dem Teil A2.2, dort werden dann sozusagen die Regeln zur Erfüllung benannt. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Beispiel rausnehmen, dann wäre es jetzt die Musterrichtlinie, die Musterholzbaurichtlinie, wenn wir schon beim Woodcast sind. dass man einfach sagt, okay, die Bauordnung sagt ja nur in dem 26er Paragraphen, du darfst Holz dazu oder ja, brennbare Baustoffe dazu verwenden, um Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, sozusagen planen und zu errichten. Und dazu musst du die technischen Baubestimmungen beachten. Und jetzt wird eben in diesen technischen Baubestimmungen dann gesagt, okay, genau für diese Bauteile, hochfeuerhemmend, abweichend hochfeuerhemmend oder abweichend feuerbeständig, da nimmst du bitte die Holzbaurichtlinie. Das ist jetzt so eine einzelne Zuweisung in dem Teil A2.2, wo aus einer Anforderung, aus einer beschriebenen Anforderung der Bauordnung dann eine konkrete Regel zugewiesen wird, wie das Ganze umzusetzen ist.
Okay, und jetzt hat es bei mir so ein bisschen Schnack gemacht im Kopf. Wir haben also die Anforderung aus der Bauordnung, wir brauchen ein hochfeuerhemmendes Bauteil. So, das ist die Anforderung. Also die Bauordnung sagt, in dieser Gebäudeklasse, du möchtest mit Holz bauen, muss es hochfeuerhemmend sein. Und wie das Ganze jetzt hochfeuerhemmend wird, das finden wir im sozusagen zweiten Unterabschnitt beim Brandschutz, im A22.1.4. Da steht dann drin, hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise. Dazu musst du bitte verwenden die Musterrichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise, richtig?
Exakt. Okay. Es ist ja bei dir nichts anderes. Genau. Bei dir steht, es soll der Schallschutz gewährt sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann gehst du in deinen 5.2 rein und siehst, da muss ich jetzt die 41.09 hernehmen. Ja, und dann eben, wie man ja vorher schon gesagt hat, gibt es eben Ergänzungen, dass dann auch gesagt wird, naja, an der Stelle kannst von der DIN ist ja im Allgemeinen als technische Regel erarbeitet und es gibt noch manche Konkretisierungen zur Anwendung dieser technischen Regeln, also zur DIN. Und zum Beispiel, weil ich vorher mal gesagt habe, Baden-Württemberg hat da manchmal seinen eigenen Weg schon beschritten. Da ist es jetzt so, dass die in dem Teil A2.2 zu dieser Holzbaurichtlinie noch geschrieben haben, Moment, Aufruhr gesorgt haben, dass sie eben diese allgemeine Begrenzung der 400 Quadratmeter, die in der Holzbaurichtlinie drinstehen, auf Baden-Württemberg nicht anwenden möchten. Ja, das heißt, sie haben in dieser VVTB eben nochmal ein Stück weit die Musterrichtlinie nachgeregelt.
Okay, da muss man vielleicht jetzt einfach nochmal eingreifen und sagen, es kann jedes Bundesland für sich genommen, und das habe ich gerade schon erläutert, einfach nochmal selbst dazu regeln. Und deswegen macht es auch immer Sinn, wenn man in mehreren Bundesländern unterwegs ist, sich auch die jeweilige Liste der technischen Baubestimmungen in dem Bundesland genauer anzuschauen, was da gerade Gültigkeit besitzt. Weil es gibt ein lustiges Beispiel. Es gab 2018, als die DIN 4109 Teil 1 neu eingeführt wurde, gab es vorher so ein Änderungsdokument aus dem Jahr 2017. Und da war es so, dass die Züge 5 dB mit einem Abschlag versehen werden durften. Also die 2016er Version hatte praktisch laute Züge drin und dann gab es ein Änderungsdokument wegen der spektralen Zusammensetzung und so, durfte man die um 5 dB im Lärmpegel sozusagen reduzieren. Und das hat Bayern sofort eingeführt. Also 2017, 18 hat Bayern das sofort umgesetzt und da waren also die Züge 5 dB leiser und Baden-Württemberg hat das noch nicht sofort umgesetzt. Das heißt, wenn der Zug über die bayerische Grenze nach Baden-Württemberg fuhr, dann war der Zug plötzlich wieder normativ gesehen 5 dB lauter, obwohl es der gleiche Zug war. Und das sind so ganz praktische Auswirkungen dieses föderalen Systems und auch ein Beispiel dafür, dass die einzelnen Bundesländer sozusagen eigene Regeln einführen können oder die Regeln entsprechend modifizieren können. Also der Adressat für Änderungen, also wenn man immer schimpft, die DIN-Normen machen alles teuer, sind eigentlich der falsche Adressat, weil die Bundesländer können in ihrer Regelungskompetenz ihre Dinge so regeln, wie sie es gerne hätten. Das muss man einfach mal ganz deutlich so sagen.
Sehr schön, ja. Und ich hoffe, dass diese knapp 40 Minuten, die wir jetzt schon heute investiert haben, dass die eben den Zuhörern helfen, sich über die Bundesländer hinweg jetzt viel einfacher da zurechtzufinden, weil das ist das, was du gesagt hast. Das ist schon wichtig, Wir bauen ja heute nicht mehr irgendwie nur ums Eck in der nächsten Ortschaft, sondern wir bauen über ganz Deutschland verstreut. Und dann muss ich mir natürlich da auch sicher sein, was ich mache. Und jetzt mit so einem kleinen Leitfaden schaffen wir es vielleicht dahingehend auch etwas mehr Klarheit in die Sache reinzubringen.
Ja, also du hast das jetzt schön gesagt. Also normal müssten wir jetzt, wer hat an der Uhr gedreht, singen, aber das machen wir jetzt lieber nicht, weil wir schon relativ weit sind. So, aber
Ja,
vielleicht
und weil
noch.
wir nicht gescheit singen können, das musst du
Ja,
jetzt auch noch
das.
sagen.
Ja, okay, das wollte ich jetzt so nicht erwähnen, weil eigentlich sagen wir, können wir das schon, ne? Aber wir wollen die Zuhörer heute verschonen. Nee, also, aber wir haben ja jetzt erläutert, es gibt eben einen Regelweg und das sind diese technischen Regeln und dann gibt es eben halt diese Sonderregeln daneben, wenn es also für eine Bauweise zum Beispiel keine Regel gibt, dann braucht man wieder besondere Regelwerke oder einfach besondere Einzelfalllösungen. Und das werden wir uns dann demnächst mal anschauen. Vielleicht kannst du da schon mal so einen kleinen Blick drauf geben, was auf die Zuhörer dann das nächste Mal zukommt. Wenn man jetzt von der MVVTB, das so baut man regelmäßig, das ist die Regel, was passiert, wenn man beispielsweise diesen Regelweg verlassen möchte, was dann passiert? Weil verboten ist es ja nicht, sondern wir müssen einfach nur einen flexibleren, einen anderen Weg gehen, oder?
Ja, das ist das ganz Gute. Verboten ist ja mal gar nichts im Bauordnungsrecht. Ich muss halt immer nachweisen, dass es alternativ gleichwertig funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, ja. Und letztendlich steht in der Bauordnung drin, die technischen Baubestimmungen sind zu beachten. Grundsatz. Und wenn von den technischen Baubestimmungen, und da kommt jetzt so ein Wort noch, das möchte ich schon noch mal als erstes mitgeben, wesentlich abgewichen wird, oder es gibt eben keine technische Baubestimmungen insgesamt für dieses Thema, was ich gerade habe, dann muss ich in Sonderlösungen reingehen. Und diese Sonderlösungen, die gibt es immer dann nochmal als Angebot im Bauordnungsrecht für den Einzelfall und aber auch für eine allgemeine Anwendung. Und daraus, vielleicht als Teaser für die nächsten Male, gibt es dann solche Dokumente wie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Bauprodukte, die vorhabenbezogene oder die Zustimmung im Einzelfall jetzt für das Bauprodukt oder eben, wenn wir in Richtung der Anwendung gehen, also Verfahren, wie ich was zusammensetze, wie ich eine bauliche Anlage errichte, dann sind wir eben bei der allgemeinen Bauartgenehmigung oder bei der vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung. Und wenn manche Leute sich immer, wenn ich dann sage, da brauchen wir jetzt eine Zustimmung im Einzelfall oder brauchen wir eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung, dann sehe ich schon, wie die kalten Schweißperlen da auf der Stirn gegenüber entstehen. Und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir da einfach mal auch das entschärfen, weil auch das ist nicht so schlimm. Man muss eben nur früh genug dran sein, muss mit den entsprechenden Behörden kommunizieren, muss sich seiner Sache sicher sein und muss die entsprechenden Grundlagen dazu haben. Und dann ist das alles gar kein Thema. Und da freue ich mich jetzt ehrlich gesagt schon, Adrian, auf die nächste Folge. Und ja, bleibt uns nur noch eins.
Ja, also es bleibt uns nur noch eins, Mut machen für die nächste Folge. Wir haben gesehen, das Bauordnungsrecht bietet eigentlich immer Lösungen, keine Probleme, man muss sie einfach nur kennen. Und wenn wir das haben, dann können wir aus diesem Werkzeugkasten des Bauordnungsrechts zu jedem Schutzziel, zu jeder Anforderung zur Lösung kommen. Und deswegen möchte ich mich für heute fürs Zuhören bedanken und freue mich auf die nächste Folge, also in circa 2 Wochen zur Folge 4 unseres Woodcasts.
Ja, servus miteinander.